Der Radio Berlin 88.8 Podcast. Popsterne, Stars im Studio.
Heute bei mir zu Gast die Berliner Schauspielerin und Sängerin Sharon Brauner. Hallo, schönen guten Abend.
Hi.
Du bist ja, kann man wirklich sagen, Ur-Berlinerin. Hier geboren, hier aufgewachsen. Und mit 3 Jahren, da hast du schon deine erste kleine Rolle für einen Kinofilm gespielt. Wie kam es dazu?
Das war ein Film, den mein Onkel produziert hat, Dr. Korczak und seine Kinder. Und da hat er ganz viele Kinder gebraucht. Und da musste die gesamte Familie mitspielen und alle Freunde von den Kindern der Familie auch noch. Und ich bin irgendwie hängen geblieben als Einzige von diesen bestimmt 50 Kindern, die dann weitergemacht hat.
Und kannst du dich selber daran überhaupt noch erinnern?
Ja, ich kann mich an einen ganz kurzen Moment davon nur erinnern, weil ich weinen musste und es war ein beeindruckendes Erlebnis, weil ich das dann auch irgendwie hinbekommen habe, zu schreien und zu weinen und fand das ganz aufregend alles.
Und die Schauspielerei und die Musik hast du ja im Grunde genommen schon eigentlich mit der Muttermilch aufgesogen, kann man sagen, oder?
Ich wurde mit 3, glaube ich, schon das erste Mal gezwungen, auf dem Tisch zu singen. Und da ich das dann wahrscheinlich gemacht habe, wurde ich immer weiter gezwungen. Und so bin ich überhaupt Sängerin geworden, weil ich immer irgendwie auf den Tisch gestellt worden bin bei irgendeinem Geburtstagsfest. Und es gibt ja viele Geburtstage bei uns in der Familie, weil wir viele sind. Und da musste ich ständig singen. Und irgendwann war das zu blöd, immer nur Happy Birthday zu singen. Und dann habe ich mir ein Repertoire über die Jahre zugelegt, damit es nicht so eintönig ist.
Und die Musik hat dich ja auch während der Schulzeit schon begleitet. Du warst in einer Musicalschule zeitgleich.
Zeitgleich. War in der Schulband erstmal von der Schule. Und dann hatte ich von einer, da war ich 16, von einer Musical-Ausbildung, die sich neu gegründet hat, Stage Fright hieß die, in Kreuzberg, gehört und habe da mal so aus Spaß vorgesprochen und bin angenommen worden und habe das dann erstmal verheimlicht allen, weil ich ja noch zur Schule gegangen bin. Und irgendwann haben sie dann aber den Unterricht auf vormittags auch gelegt und nicht nur nachmittags. Und dann ist es aufgeflogen und dann musste ich nach einem halben Jahr die Musicalschule wieder verlassen.
Du hast aber auch während der Schulzeit schon immer wieder kleine Rollen auch gespielt.
Ja.
Wie ließ sich das mit der Schule vereinbaren?
Oh, nicht so gut. Also ich musste die 6. Klasse normal machen, weil dann hatte ich 3 Hauptrollen gespielt über mehrere Monate ging und war dann auch noch irgendwie krank geworden und dann habe ich ein halbes Jahr, glaube ich, gefehlt am Stück. Und da ich sowieso viel zu früh eingeschult war mit 5, fiel das dann auch gar nicht weiter auf, dass ich dann die 6. normal gemacht habe. Aber danach ging es dann gut. Hat sich irgendwie immer ergeben, dass das geklappt hat.
Und nach dem Abi, da ging es dann ziemlich schnell nach New York, aber dafür hast du dir ja auch erstmal durch diverse Jobs das Geld dazu verdient.
Ja, also ich war Barkeeperin in einem Laden, der hieß Cha-Cha in der Nürnberger Straße. Hab als Gogo-Tänzerin auch mal gearbeitet eine Zeit lang, allerdings nicht lange. Hat sehr viel Spaß gemacht. Richtig verdient habe ich aber eigentlich nur durch eine Serie, die ich dann gedreht habe. Damit konnte ich mir das dann leisten, nach New York zu gehen.
Aber trotzdem bist du ja so aus dem wohlbehüteten Elternhaus wirklich dann mitten in die Szene reingegangen, nicht? In dem also Go-Go Girl und Türsteherin, was glaube ich auch mal.
Ja.
Wie war das? Was hast du da so für Erfahrungen gemacht fürs Leben?
Oh, ganz, ganz elementar wichtige. Also das Nachtleben hat mich total geprägt. Ich bin schon, ich glaube mit 14 habe ich angefangen wegzugehen. Für mich war das Nachtleben so alles. Und ich konnte gar nicht verstehen, dass man nicht weggeht. Also jetzt kann ich gar nicht mehr verstehen, überhaupt abends in irgendeine Diskothek zu gehen oder in einen Club. Das ist für mich so eigentlich eher eine Qual. Aber damals war das für mich so die Welt. Und die Menschen, die ich in der Zeit kennengelernt habe, die begleiten mich eigentlich mein ganzes Leben. Also das ist, sind immer noch ganz viele Kontakte und Freunde aus dieser Zeit entstanden, die immer noch Bestand haben.
Und dann ging's eben direkt nach New York und auch da nicht irgendwo hin.
Nee, da bin ich auf die Lee Strasberg gegangen.
Was eine ganz berühmte Schauspielschule
ja.
ist.
Und das war aufregend. Das waren andere Lehransätze, als ich die in Deutschland mitbekommen habe.
Zum Beispiel? Umfassender wahrscheinlich.
Nee, konzentrierter. Mhm. Mehr auf Schauspiel. Ich war vorher immer auf Musicalschulen oder hatte Sprechunterricht oder so bei so ganz tollen alten Schauspiellegenden. Aber das war so ein ganz anderer Ansatz. Das ist so, es geht über, oh, das ist viel zu wenig Zeit, um jetzt die Strasberg-Methode, Method Acting, zu erklären. Aber das ist so, man geht in seine Vergangenheit zurück, man wühlt in seinen Gefühlen, um dann Momente herzustellen und zu memorisieren, sodass man dann abrufbereit diese Gefühle hervorrufen kann. Und das ist aber ein langer Weg dahin. Und da gibt es ganz viele verschiedene Übungen. Und durch diese ganzen Übungen geht man da durch. Und das dauert ziemlich lange. Ich war, weil ich dann zwischendurch ging mir dann die Cola aus. Und dann habe ich angefangen, dort in Clubs zu singen, was dann so wieder eine Zeit lang gut war. Und dann hatte ich Drehangebote in Deutschland und bin dann immer wieder zurückgeflogen. Und so eigentlich wollte ich ein Jahr am Stück. Und es hat sich dann aber über 2,5 oder 3 Jahre so gestückelt.
Und welche Erinnerungen hast du an deine Zeit in New York?
Also ich habe eine starke Erinnerung an Benno Fürmann, mit dem ich zusammen gewohnt habe. Das war sehr, sehr lustig. Ein sehr lustiger Kollege. Und an das Singen, dass ich da angefangen habe, in Clubs eben zu singen. Und ansonsten an so einen bestimmten Duft auch. Und auch an den Duft im Sommer, als die Müllabfuhr in New York gestreikt hat. Das werde ich auch nie vergessen, was da für Dämpfe in den Straßen waren. Das ist unglaublich. So einen Gestank habe ich noch nie gerochen.
Hast du das Leben als hart empfunden im Vergleich auch zu Berlin, wo du ja nun wirklich aus der Familie rauskamst, nach dem Abi dann nach New York ganz alleine, ja?
Nee, hart weiß ich nicht. Ich finde das überall gleich, weil ich mich auch viel hier in Berlin immer rumgetrieben habe. Also so wohlbehütet war ich gar nicht. So ein Teil von mir war immer wohlbehütet, der andere Teil war immer ein Straßenkind eher. Also weil ich ganz viel immer mich rumgetrieben habe, auch mit wilden Jungs. Und deswegen, also als Kind jetzt nicht. Als,
interessant. Also,
ja. Und deswegen war das eigentlich so hart nicht.
Aber New York war immer dein Traum? Berlin war immer deine Heimat?
Ja, New York war als Kind mein Traum. Und als ich dann da war, habe ich aber gemerkt, wie sehr ich Berlin liebe. Und vor allen Dingen ist damals die Mauer gefallen.
Wo war es denn, als die Mauer fiel?
Da war ich in Hamburg im Hotelzimmer mit meinen ganzen Kollegen, mit Theresa Harder und mit diesem Al Corley, der damals noch bei Denver Clan gespielt hat. Und der hat auf seiner Gitarre ein Lied gespielt, If I Had a Hammer, I Would Hammer the Wall Down in Berlin, irgendwie sowas. Und das waren nur Engländer, die da mitgedreht haben, in so einem Horst-Königstein-Film. Da lief der Fernseher und ich bin da rein und habe gesehen, dass die Leute auf der Mauer stehen und bin fast zusammengebrochen. Ich dachte, es kann nicht sein, dass ich jetzt in Hamburg gerade angekommen bin und die Mauer fällt gerade in Berlin und dachte, wie kann man so ein schlechtes Timing haben? Und dann bin ich erst einen Tag später nach Berlin. Ja, das tut mir immer noch in der Seele weh. Also ich war in Hamburg beim Drehen.
Aber es wurde ja Tage gefeiert, insofern hast du ja nicht alles verpasst.
Nee, am zweiten Tag war ich dann dabei.
1994 hast du dann einen richtigen Schauspielabschluss gemacht und dann ging es auch so richtig los.
Dann habe ich noch mehr gedreht als vorher. Ich hatte ja vorher schon ganz schön viel, die paar Jahre davor auch schon ganz viel gedreht. Aber dann ging es los, vor allen Dingen, weil ich dann angefangen habe, in der Stadt zu singen. So, ich bin so von einer Bar reingestolpert und sollte dann, wenn jemand Geburtstag hatte, unbedingt mal wieder singen. Mhm. Und dann fing das an, dass irgendwie immer die Chefs irgendwie daneben saßen und ich gleich ein Angebot bekommen habe, dann über ein paar Wochen oder Monate. So bin ich auch in die Bar Jeder Vernunft gestolpert.
Das musst du uns noch ein bisschen genauer erzählen, weil das war ja wirklich witzig. Da hast du nämlich auf dem Tresen getanzt im Florian am Savignyplatz.
Genau, das war irgendwie eine Nacht, irgendeine der Nächte, die dann zur blauen Stunde wurden.
Wie früher, wie du auf dem Tisch getanzt hast du dich dann auf den Tresen gestellt.
Und dann irgendwie hat wieder jemand gesagt, also nicht freiwillig. Irgendjemand hat wieder gesagt, komm, mach, wahrscheinlich für ein Bier oder so. Und dann habe ich mich, da habe ich dann so ein Froschlied gesungen, so ein deutsches lustiges Lied eigentlich, traurig lustiges Lied. Und da muss wohl der Chef der Bar Jeder Vernunft auch gewesen sein, den habe ich aber nicht mitbekommen. Ich weiß nur, dass ich danach in dem Zeitraum, irgendwie eine Woche später oder so, in die Bar Jeder Vernunft gegangen bin, weil da jemand auch mal wieder Geburtstag hatte. Und dann war es wieder so, und ich wieder, nein, ich will nicht. Und dann doch, du musst, nein, nein. Und dann schwupp hatte ich ein Mikrofon vorm Mund und dann habe ich auch nicht ganz nüchtern mehr Summertime gesungen. Und da kam dann Lutz Deisinger an und hat mir dann die Hand gegeben, meinte, er ist Bauer, zählt einen Handschlag, ob ich nicht 6 Wochen singen wollen würde dort im Nachtprogramm. Und das war mir eigentlich so viel zu aufregend. Ich hatte auch noch, eigentlich hätte ich auch noch nach New York zurückgemusst und noch mal einen Monat da absitzen. Und dann meinte er zu mir, nee, das ist die beste Schule. Du fängst jetzt hier an und singst hier. Und dann bin ich da durch, so total mit nervösem Magen. Schon 2 Wochen vorher habe ich das dann gemacht und so fing das dann an. Habe ich da jede Nacht gesungen, war toll.
Du wurdest sogar auch mal für den Grand Prix Vorentscheid ausgewählt. Was war das denn für eine Geschichte?
Ja, na, das war ja auch wieder so eine nicht von mir wirklich gewollte Nummer. Ich stolper immer in so Sachen rein, das ist echt komisch. Und zwar gab es jemanden, der einen Mitschnitt gemacht hat, noch auf Tape, auf Kassette, von dem Nachtprogramm der Bar Jeder Vernunft. Und da habe ich halt gesungen. Und dieses Tape, dieses alte Kassettentape, hat derjenige dann an Ralf Siegel geschickt. Ich wusste davon gar nichts. Und hätte den auch wahrscheinlich auch verprügelt oder das Tape verbrannt. Aber irgendwann rief dann eben Ralf Siegel an und meinte, willst du mal nicht nach München kommen zu mir zum Einsingen und so? Und ich so, nee, aber...
Das ist ihm wahrscheinlich auch selten passiert.
Warum
dass
nicht?
Dass einer sagt, nee, eigentlich nicht.
Naja, und dann bin ich aber doch irgendwie hin. Bin ich irgendwie doch hin, hab da vorgesungen. Ja, und da waren dann irgendwie gleich Anwälte und gleich ein Vertrag. Und ich dachte so, oh mein Gott. Und da habe ich dann eben auch diese Masche gemacht mit, ey, Moment mal, Vertrag ist mir scheißegal. Du gibst mir jetzt vor diesen Menschen, das sind meine Zeugen, sind zwar deine Anwälte, aber meine Zeugen ja trotzdem. Und Ehrenmänner, ein Ehrenmännerwort, dass ich sofort gehen kann, wenn wir uns nicht verstehen. Und dann war der leicht irritiert, weil ich habe mir diesen Vertrag gar nicht weiter angeschaut und meinte, ist ungewöhnlich, aber okay. Und dann dachte ich mir, okay, weil Commitment ist Commitment. Also ich habe dem dann gesagt, mache ich diese eine Nummer, aber danach nehmen wir meine Lieder auf, weil sonst macht das für mich ja gar keinen Sinn, weil ich habe ganz viele Lieder zu dem Zeitpunkt schon geschrieben gehabt. Und dann haben wir das so gemacht und dann aber wollte er, glaube ich, meine Lieder doch nicht machen. Und dann habe ich ihm gesagt, da muss ich leider gehen und habe ihm einen Brief geschrieben, dass er echt ein Schatz ist, weil er ist wirklich ganz, ganz bezaubernd, nett und gut zu mir gewesen. Und das war eine voll geile Erfahrung übrigens. Das waren nämlich 4 Tage Proben in Bremen und das war ein Crashkurs im Medienbereich. Das war irre geil, die Erfahrung. Ich durfte dann ein Lied von meinem eigenen, wurde dann die B-Seite auf der Single. Und dann hat er mich auch gehen lassen, noch ein bisschen hin und her. Oder ganz bezaubernd.
Du hast ja überhaupt, als du in New York warst, eher Englisch und Französisch gesungen. Wie kam es dann dazu, dass du dich dann doch auf die deutsche Sprache kapriziert hast?
Ich glaube, das ging so Hand in Hand mit 2 Liedern. Einmal mit einem jiddischen Lied, Ich hab dich zu viel lieb, was ich damals für meinen Vater, der hatte Geburtstag und sein Lieblingslied gelernt habe. Und es war das erste Mal, dass ich jiddisch gesungen habe. Und ich weiß noch, dass aber immer so die Leute angefangen haben zu heulen. Und das war vorher jetzt nicht so, dass ich mich erinnern konnte, dass die Leute geheult haben, wenn ich gesungen habe. Und das war sehr irritierend. Und als ich dann so dachte, oh je, höre ich jetzt auf lieber, damit die aufhören. In feuchten Augen, das war mir irgendwie unangenehm. Und da habe ich gemerkt, nee, das gefällt denen. Und das Jiddisch ist dem Deutschen so nah. Kommt ja aus dem deutschen Sprachraum. Und dadurch, glaube ich, ist mir die Sprache mal näher gekommen. Und dann habe ich ganz viele alte deutsche Lieder hervorgekramt aus den 20er Jahren von Friedrich Holländer. Und da sind so schöne Perlen bei, da ich dachte, wie toll das ist, so deutsche alte Lieder zu singen, die Menschen auch verstehen. Und da habe ich gemerkt, das ist so voll mein Ding.
Und daraus ist ja dann auch ein wirklich sensationelles Programm entstanden.
Ja, das ist sehr, 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 sehr schön gewesen.
Und dazu müssen wir noch ein bisschen was erzählen, weil das war ja nicht reine Klezmer-Musik, ganz im Gegenteil. Ihr habt das ja ganz anders präsentiert.
Ja, na, weil, wie gesagt, ich habe dieses eine, ich habe dich zu viel lieb, so 93, glaube ich, ja 94 angefangen zu singen und habe gemerkt, so ganz so mit Klezmer und Klarinette und so leidend ist so nicht so mein Ding. Und da gibt es so viele Lieder, wo ich das wie rausgehört habe, dass da so arabische Beats zu passen und Balkan-Beats und Blues-Elemente und vor allen Dingen viel Jazz, dass da ganz viel zu machen ist und nicht in diesem traditionellen. Und vor allen Dingen interessiert mich selber, es ist ganz eine tolle Sache, so Klezmer, aber mein Fall überhaupt nicht. Also ein Lied und dann reicht mir das aber auch. Und so weinende, jammernde Musik mag ich auch nicht besonders, sondern so eher fröhliche. Und da haben wir das dann so, vor allen Dingen dachte ich, dadurch, dass die Juden nach dem Zweiten Weltkrieg ja in die ganze Welt verstreut sind, wollte ich diese Idee aufgreifen und habe dann daraus World Music gemacht und habe tolle Musiker, die das dann auch voll verstanden haben und sofort umgesetzt haben und dann noch mehr dazu gepackt. Man, ey, da können wir noch mehr Kuba reinpacken.
Und noch ein bisschen mehr Swing und so. Ja, das stimmt.
Das hat sich dann so entwickelt.
Du hast es vorhin schon so gesagt, eigentlich hat dich alles immer so ein bisschen angesprungen, ohne dass du viel dafür getan hast. Diese Begegnung mit dem Filmproduzenten, der damals dein Drehbuch bekommen hat, für das du den Förderpreis auch noch bekommen hast, der war auch gleichzeitig Plattenproduzent oder hatte zumindest ein Plattenstudio.
Ja.
Was natürlich für dich wiederum ideal war.
Ja, mein Vater hatte den kennengelernt beim Drehen in Russland, weil das auch ein Filmproduzent war. Und er hatte irgendwie gehört, dass der Deutsch und Russisch sprach. Irgendwann hatte den angesprochen und meinte, ja, er lebt auch in Berlin und er ist ein Filmproduzent und so. Und dann hat er mir eine vorgestellt und irgendwann habe ich ihm dann mein Drehbuch gegeben. Und ich wusste nicht, dass er zu diesem Zeitpunkt gerade sich mit einem Musiker zusammengetan hat und ein Musikstudio aufgebaut hat.
Schon unglaublich, oder?
Ja, das ist echt Zufall. Und er hat dieses Drehbuch gelesen, fand super und meinte, pass auf, ein Deal, du kannst hier nicht, ich weiß ja, dass du singst und du kannst hier eine CD aufnehmen. Dafür kriege ich die Option für dein Drehbuch. Und so haben wir das dann gemacht.
Und dann entstand das erste Album?
Ja. Wir dachten halt so, okay, ein Monat Zeit wäre echt Luxus. Und es hat dann doch 2 Jahre gedauert. Also er hat uns alle Zeit der Welt gegeben, was wahnsinnig großzügig ist.
Vor 5 Jahren, da hattest du einen Riesenauftritt, nämlich in der Max-Schmeling-Halle.
Ja, das war irgendwie auch Zufall. Das war ein Friedenskonzert von Söhnen Mannheims mit der, ich glaube, israelischen Gesellschaft zusammen als Vorgruppe von Xavier Naidoo und
Söhnen cool, Mannheims.
Das war echt cool. Und unser Pianist konnte gar nicht, da mussten wir ohne Pianist auftreten und das vor dieser Masse von Menschen, die jetzt überhaupt nichts mit jiddischer Musik eigentlich zu tun hatten. Und es war ein tolles Erlebnis, weil das war beim ersten Lied, habe ich noch diese fragenden Augen vor mir gesehen, die diese Massen an Riesenaugen, die uns angeguckt haben. Und dann habe ich das Lied ein bisschen erklärt. Und dann beim zweiten Lied sind die schon total abgegangen und haben echt gejubelt. Allerdings habe ich auch irgendwann gesagt, okay, jetzt kommt noch ein Lied, bevor Xavier Naidoo und die Söhne Mannheims kommen. Ich glaube, da war der Jubel am größten. Aber es war toll, es waren, glaube ich, fast 10.000 Leute da. Lustigerweise ist man ja weniger aufgeregt vor 10.000 Menschen, als wenn man vor 10 auftritt.
Weil man denen in die Augen gucken kann, vielleicht.
Vielleicht. Oder weil das so ein Massending ist da, was man da für so eine Energie zurückbekommt von so vielen. Die sind nicht so kritisch irgendwie, glaube ich, so eine Masse.
Bist du eigentlich aufgeregter, wenn du zum Beispiel in der Bar auftrittst und die gesamte Familie ist da? Also wenn du die Leute kennst? Oder ist es dann mehr so ein Heimspiel, dass man sagt, ach, die sind ja alle da, ist ja wie zu Hause, als ob ich auf dem Tisch tanze?
Schwer zu sagen. Also ich war eigentlich früher immer furchtbar aufgeregt, so dass ich eigentlich gehöre ich gar nicht auf eine Bühne übrigens. Also deswegen bin ich auch nicht die jetzt immer irgendwie, ich möchte bitte, kann ich da? Und deswegen hat sich das immer so entwickelt, weil eigentlich bin ich viel zu nervös für sowas und bin wahnsinnig gerne, wie gesagt, in der Natur mit meinen beiden Hunden, mache Yoga oder koche für Freunde, als dass ich jetzt mich irgendwie auf eine, ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt prädestiniert bin dafür, da oben zu stehen und irgendwas zu erzählen. Aber hat sich eben so ergeben. Und deswegen.
Und zwar sehr erfolgreich so ergeben.
Ja, furchtbar nervös. Deswegen, wie gesagt, wäre ich wahrscheinlich auch eine bessere oder auch eine gute Meeresbiologin oder sowas geworden.
Das wäre ja nur was ganz anderes gewesen.
Ja, aber auch möglich. Aber auf jeden Fall bin ich jetzt nicht mehr so aufgeregt, weil ich bin 2 Jahre lang getourt mit der Leipziger Pfeffermühle, hab politisches Kabarett gemacht.
Wie kam es dazu?
Ich habe einen Film gedreht, mitspielen in Prag 3 Monate. Der letzte Zug mit so einem Filzmeier-Film, Josef Filzmeier-Film, mit Dana Wawrowa noch, Gott hab sie selig. Und auf jeden Fall saß mir da ein Kollege gegenüber, weil wir waren in einem Zug eingesperrt, 3 Monate lang. Mhm. Und er saß mir gegenüber und hat mich immer angestarrt, also so aber freundlich. Mhm. Und er musste ein jiddisches Lied singen. Und daraufhin hat, also dafür habe ich ihm eine DVD gegeben, dass er dieses Lied lernen kann und bin mit ihm die Aussprache durchgegangen. Und dadurch hat sich so eine Freundschaft irgendwie entwickelt und er hatte dann das Angebot, weil er kam aus Leipzig eigentlich und war mal Mitglied der Leipziger Pfeffermühle. Und
Zufall.
Ja, mal wieder. Und da hat er mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, eventuell. Also vorher ist er noch auf ein Konzert gekommen. Er lebte nämlich zu dem Zeitpunkt in München und da habe ich ein Konzert gegeben, Zufall. Hm. Und da kam er hin und hat mir danach gesagt, du, ich habe das Angebot 2 Jahre lang Leipziger Pfeffermühle. Und da brauchen wir noch eine Kollegin und da habe ich an dich gedacht. Und du musst auch nicht vorsprechen, weil auch weißt, dass ich sowas gar nicht mag. Mhm. Ich habe denen alles erzählt, das würde glatt gehen, wenn du Lust hast. Und ich dachte mir so, oh je, politisches Kabarett, also dann noch Osten, so ist, glaube ich, gar nicht so mein, also nicht jetzt Osten, ja, sondern klar. Politisches Ostkabarett, ja. So mit so ganz anderen Inhalten als jetzt im Westen vielleicht, dachte ich. Ist wahrscheinlich nicht so mein Ding. Und dann ist er aber so ein Schatz und er ist so ein lustiger, toller Kollege. Hans-Jürgen Silbermann heißt er. Und dann bin ich ihm gefolgt und bin nach Leipzig und dachte, warum nicht? Und wenn es ganz schlimm ist, dann kann ja, oder wenn ich das gar nicht kann, dann können die ja eine andere Kollegin zum Austausch nehmen. So. Und das hat sich dann aber schön entwickelt alles. Und ich bin dann durch Deutschland getourt, Leipzig. Und in Portugal sind wir auch aufgetreten eine Woche. Es war
wow.
Sehr abgefahren. Und da war es dann so, dass ich da gar keine Angst mehr haben konnte irgendwann. Und früher war es immer so, dass ich es ganz geil fand, wenn es alles dunkel war im Publikum, so dass ich niemanden sehen konnte, dann ging's halbwegs. Und mittlerweile ist es so, dass ich es schön finde, wenn Licht an ist, damit ich sehe, wer alles da ist. Ja. Also ich bin, mittlerweile geht alles ganz leicht.
Und auch während dieser Zeit hast du ja auch weiter geschrieben, Songs geschrieben und daraus entstand dann wiederum Blond und Brauner.
Ja, richtig. Weil ich voller Adrenalin war immer nach einer Aufführung und wenn man dann so in der Pampa ist, irgendwo in Sosa oder Plauen, weil das ist nur eine große Stadt gegen die Orte, wo wir teilweise gespielt haben.
Wobei die ja alle nicht so wirklich inspirierend sind.
Doch, total. Wenn man dann in so einem kargen Hotelzimmer sitzt, gerade auch in so einem ganz preiswerten, kleinen, eventuell sogar schmuddeligen, mit Blick auf LKW, polnische LKW-Raststätte.
Schöne Vorstellung.
Und Autobahn, da hat es mich dann doch gepackt. Immer an so einen Stellen, da bin ich am kreativsten. Und da kamen immer nachts eigentlich dann so die Textideen.
Ja, und Kreativität ist jetzt das Stichwort, denn jetzt gerade neu erschienen das Album von dir, Glücklich Unperfekt. Wieso denn diese Headline?
Weil das so zu mir passt, weil das wahnsinnig passt zu allem. Weil ich immer plane und zwar gut plane und dann kommt es doch immer anders. Und dann gibt es ja 2 Möglichkeiten, wie man damit umgeht. Wahrscheinlich gibt es noch mehr, aber für mich gibt es dann 2. Entweder hinnehmen und sagen, scheißegal und das Leben ist schön und weiter und es passt schon irgendwie oder sich drüber ärgern, wahnsinnig ärgern, dass das jetzt nicht genau so ist, wie man sich das vorstellt und dadurch dann eben diese Perfektion hat. Und ich habe mich davon verabschiedet und mein Motto ist auch mir doch egal. Und ich gebe volle Liebe rein und volle Leidenschaft und mache das Beste und schaue dann einfach mal, was passiert. Und bin nicht mehr so, dass ich denke, der Plan muss jetzt aufgehen, sondern mal gucken, wo es einen hintreibt. Mhm. Weil das sind eigentlich die schönsten Dinge im Leben, finde ich.
Bist du so ein Mensch, der tatsächlich auch dieses berühmte Carpe Diem leben kann? Also nutze den Tag, nutze den Augenblick, genieße den Augenblick?
Total. Ich nutze den Tag und ich genieße das Leben wahnsinnig. Und vor allen Dingen jetzt im Frühling, wenn es anfängt zu blühen und irgendwann ist auch wieder diese Lindenzeit. Da bin ich pures Glück, wandelndes Glück auf zwei Beinen. Da bräuchte ich auch gar nichts, außer irgendwo in der Nähe eine Linde. Und dann fahre ich auch manchmal nachts unter den Linden lang. Es duftet so und das ist so für mich Glück pur.
Hm. Glücklich unperfekt heißt dein neues Album und auch das neue Programm jetzt in der Bar Jeder Vernunft. Ja. Was erwartet uns denn da?
Da erwartet euch auf jeden Fall von der CD die meisten Lieder, von der ersten CD endlich auch mal ein paar Lieder live, weil das ist ja sehr elektronisch gewesen und das haben wir dann im Admiralspalast. So kam das überhaupt zustande, dass ich mit meiner Band im Admiralspalast aufgetreten bin, mit der alten CD und hatte ja ein paar neue Texte und die habe ich dann den Jungs gegeben und die haben dann die Musik dazu gemacht und dann sind wir in den Proberaum gegangen und da sind immer mehr Lieder entstanden und so ist die zweite CD jetzt zustande gekommen. Also von der ersten CD und von der zweiten CD gibt es viele Lieder und dann noch von dem, wie vorhin schon angesprochen, Jewels-Programm.
Mhm. Aber zu den Liedern musst du trotzdem noch ein bisschen was erzählen. Was ist denn das Besondere an denen? Also erstmal finde ich die Texte sehr persönlich und du hast ja den überwiegenden Teil auch selber geschrieben.
Mhm.
Und auch die Musik ist ja ganz besonders.
Ja, findest du?
Ja.
Ach, schön. Wichtig war, nach der ersten CD wollte ich unbedingt eine machen mit akustischen Instrumenten. Also nicht die am Computer entstehen, sondern die wirklich im Übungskeller mit Musikern entstehen. Und habe eine irre geile Band. Und da haben wir halt alles selber eingespielt. Also wir haben darauf geachtet, dass jeder Schnipser selbst eingespielt ist und jedes Geräusch eingespielt ist und nichts vom Band kommt.
Und es ist ja so eine Mischung aus ganz vielen Stilen, kann man sagen, ne?
Ja, da sind auf jeden Fall Chanson-Einflüsse drin. Dann sind 60er Jahre französische Pop, Jazz. Mehr ist da gar nicht drin.
Swing?
Stimmt, da ist auch noch eine Swing-Nummer bei. Ja, das, na, damit wir uns auch selber nicht langweilen. Also wir wollen den Zuhörer ja nicht langweilen und uns selber schon mal auch gar nicht. Und deswegen haben wir probiert, ganz viel verschiedene Elemente mit aufzunehmen, die auch zu diesen Liedern so passen. Auch sehr viel Chill-Out ist ja auch bei. So Lounge-Musik, entspannte.
Glücklich unperfekt. Sharon Brauner, schön, dass du hier warst und toi 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 für die Premiere.
Danke.